Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Jona haben wir in den letzten Wochen näher kennengelernt. Der Prophet, der zunächst weglief, den Gott dann aber einfing, der im Bauch des Fisches umkehrte, indem er betete. Jona erfährt also buchstäblich am eigenen Leib die Barmherzigkeit Gottes. Denn nun heißt es knapp, das Wort Jahwes erging zum zweiten Mal an Jona. Wirklich fast genau identisch mit dem Anfang des Jona-Buches. Alle Parameter sind also wieder auf Null gesetzt. Es ist, als wäre vorher nichts gewesen. Die Karten werden neu gemischt und ausgeteilt. Alles geht von vorn los. Nur, wenn Jona gehofft hatte, der Auftrag würde sich nach seiner Flucht ändern, so muss er erkennen, dass Gott ihm zwar eine neue Chance gibt, aber seinen Auftrag auch nicht nur ein kleines bisschen aufweicht oder entschärft. Er, Jona, soll Ninive, der großen Stadt, etwas mitteilen. Er soll Ninive, dieser riesengroßen Stadt, den Untergang entgegenrufen. Es ist interessant, Gott sucht sich keinen anderen Boten. Er hätte Hunderte zur Verfügung gehabt. Er lässt Jona noch einmal von vorn anfangen. Gott zeigt sich als Gott der zweiten Chance. Und so zickt Jona auch nicht wiederum, als Gott ihn jetzt zum zweiten Mal Richtung Ninive in Marsch setzt. Erinnern wir uns, die Taube, so die wörtliche Übersetzung des Namens Jona, die Taube macht also nicht wieder die Fliege, sondern entwickelt sich zu einer echten Brieftaube. Ein Fortschritt. Jona geht los, hinein in die fremde große Stadt. Nun will er endlich seinen Auftrag erfüllen, und zwar so schnell wie möglich und so knapp wie möglich es nur irgend geht. Sozusagen wie mancher Evangelist, einfliegen und nach Auftragserledigung schnell wieder ausfliegen. Und wie lautet seine Predigt? Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört, kaputt, aus. Im Hebräischen sind das genau 5 Worte. 5 Worte. Und dann Punkt. Jona soll das Strafgericht androhen und das tut er auch. Er mag dort vor Ort vielleicht noch etwas mehr geredet haben. Die Bibel gibt ja auch an anderen Stellen Predigten irgendwie zusammenfassend wieder. Aber auch so ist ja die Atmosphäre dieser Predigt gut getroffen. Sie ist unbeteiligt, unpersönlich, mundfaul, ohne Ausblick auf Hoffnung, also ohne Ausblick auf irgendein Evangelium, eine gute Nachricht. Allein der Hinweis, dass die Bewohner Ninives 40 Tage Zeit haben, könnte aber doch schon ein ganz versteckter, heimlicher Aufruf zur Umkehr sein. Denn Bibelleser wissen es, 40 Tage sind in der Bibel oft genug ein Zeitraum, in dem man sich besinnen soll, in dem man sich zu Gott wenden soll. Aber diesen Eindruck will Jona scheinbar gar nicht erst aufkommen lassen. Jona präsentiert seine Botschaft so, als stünde Gottes Entschluss unwiderruflich fest. Ninive wird umgepflügt werden. Schon vorher im Bauch des Fisches hatte Jona ja schon vor Gott kapituliert. Er selbst war umgekehrt. Aber dieses Schlitzohr kam damals schon nicht ohne einen kleinen Seitenhieb auf andere aus. Wie betete er da? Wer nichtigen Götzen nachrennt und verehrt, der handelt treulos Ei. In Kapitel 2 im Gebet war das. So betet Jona da. Er erzählte also was über andere. Aber eigentlich ging es ja um ihn selbst. Eigentlich hatte er selbst genug zu klären mit Gott. Und hier das gleiche Phänomen. Jona predigt Strafgericht und keine Silbe mehr. Wen von uns würde solch eine Predigt überhaupt beeindrucken? Wer wäre überhaupt ernsthaft irritiert von solch einer Predigt? Ich war Pastor während der Wendezeit in Plauen. Und da sind sie eingeflogen, die Straßenevangelisten aus den alten Bundesländern, haben sich mit Mikrofon auf den Marktplatz gestellt. In der gleichen Art wie Jona haben sie losgezogen. Ich habe mich geschämt beim Vorbeigehen, was die kaputt gemacht haben damals. Und die meisten Menschen sind vorbeigegangen und haben nur mit dem Kopf geschüttelt. Sie haben niemand erreicht mit ihren Jona-Predigten. Und in Ninive passiert etwas ganz anderes. Wie heißt es hier, Vers 5? Und die Leute von Ninive glaubten. Sie glaubten Gott, heißt es. Glaubten Gott? Hatte Jona irgendetwas von Gott gepredigt? Das zwar nicht, aber die Bewohner der großen Stadt merkten wahrscheinlich trotzdem intuitiv, dass die Botschaft von Gott kam. Sie begriffen, was er wollte. Sie kehrten um. Die gefühlskalte, hoffnungslose Predigt hat die Herzen erreicht. Leute, das ist nicht nur eine gute Nachricht für alle, die predigen. Gott kann aus schwachen Versuchen trotzdem eine tiefe Wirkung erzielen. Es ist letztlich auch eine gute Nachricht für jeden von uns. Gott lässt aus morschen Bäumen manchmal doch gute Früchte wachsen. Gott bringt auch durch Egoisten Liebe in seine Welt. Wer immer auch meint, er wäre als Christ nicht gut genug, um eine Bedeutung für das Reich Gottes zu haben, Gott belehrt uns hier am Beispiel des Jona eines Besseren. Wer auch immer darunter leidet, als Vater oder Mutter in der Erziehung versagt zu haben, Gott kann auch aus unguter Prägung aufrechte Menschen hervorgehen lassen. Er muss es nicht, aber er kann. Und weil er kann, deshalb dürfen wir immer, immer hoffen. Wenn Jona Augen dafür hätte, dann würde er Gott als den Gott der Hoffnung erfahren, der an menschlicher Unzulänglichkeit eben nicht scheitert. Jonas Predigt bleibt armselig, aber Gott erreicht durch diese armselige Predigt Menschen. In Vers 5 heißt es, und die Leute von Ninive glaubten Gott. Sie riefen ein Fasten aus und alle, groß und klein, zogen Bußgewänder an. Warum taten sie das? Warum nahmen sie Gott ernst und stoppten ihre Lebensart? Wieso lachten sie nicht müde über die Katastrophennachricht oder zogen sich verzweifelt die Decke über den Kopf, wie die Plauner damals zur Wendezeit? Aus zwei Gründen, ihr Lieben. Erstens, weil sie die Botschaft ernst nahmen, egal wie sie vorgetragen war. Sie nahmen die Botschaft ernst. Und zweitens, sie trauten Gott Erbarmen zu. Wie heißt es, Vers 9? Wer weiß, vielleicht reut es Gott wieder und er lässt ab von seinem glühenden Zorn, sodass wir dann am Ende nicht zugrunde gehen. Diese Hoffnung bewegte den König, die Bußzeit auszurufen, die Bußbewegung auszurufen. Nein, mehr als Hoffnung war es nicht. Vielleicht heißt es, vielleicht. Aber es könnte ja sein, dass wenn wir umkehren, wenn wir ernst machen, wenn wir die Botschaft ernst machen, dass Gott eventuell auch umkehrt und ablässt von seinem Katastrophenplan. Wer weiß, vielleicht war Gott doch noch nicht zum Äußersten entschlossen. Vielleicht gab es da noch einen Rest an Unentschlossenheit in Gott selbst. Und die weitere Entwicklung gibt ihnen recht. Gott nahm seinen Entschluss in der Tat zurück. Der König von Ninive ahnte das Richtige. Allerdings ist das Bild, das er von Gott hat, scheinbar total falsch. Unbiblisch. Voller Ketzereien. Gott sollte umkehren von seinem Vorhaben? Wenn jemand umzukehren hat, dann doch die Sünder, die Niniviten, nicht Gott. Gott sollte etwas bereuen? Die Niniviten wären dran, etwas zu bereuen und allenfalls noch Jona dazu. Gott sollte doch noch ein wenig unentschlossen sein. Er, der die Welt schuf, der die Geschichte steuert. Jeder fromme Mensch muss hier eigentlich die rote Kerzer-Alarmglocke läuten. Wenn da nicht der biblische Bericht selbst genau dies behauptet. Es heißt, und Gott sah ihr Verhalten. Er sah, dass sie umkehrten und sich von ihren bösen Taten abwandten. Da bereute Gott das Unheil, das er ihnen angedroht hatte. Und er führte die Drohung nicht aus. Der König von Ninive hatte recht mit seiner Hoffnung. Gott war doch nicht bis zum Letzten entschlossen. Oder vielmehr, wenn er es war, dann hat er seine Entscheidung zurückgenommen. Gott tat das Strafgericht leid. Es heißt wörtlich, er bereute es sogar. Liebe Schwestern und Brüder, wir können mit gutem biblischen Recht von der Unentschlossenheit Gottes reden. Wenigstens in Anführungszeichen. Oder noch viel besser von der Unentschlossenheit Gottes. Gott kann sich umentscheiden. Nein, nicht, dass wir das falsch verstehen. Die Gerichtsansage war kein Joke, keine Drohung mit Augenzwinkern, so wie wir das als Eltern mit unseren Kindern manchmal machen. Und die wissen genau, das tun die Eltern sowieso nicht und lassen sich dann vielleicht trotzdem drauf ein. Sie war kein Show. Gott hätte wahrscheinlich wirklich vernichtet, wie er es ja früher schon in der Geschichte Israels mit anderen gottlosen Städten getan hat. Aber weil Ninive umkehrte, kehrte auch Gott um. Wisst ihr, wir riskieren hier an dieser Stelle einen Blick in Gottes Herz. Was sich da abspielt, was sich in Gott selbst an Kämpfen entwickelt. Wir sehen, wie es da in ihm kämpft und wie er sich selbst umstimmt, wie seine Liebe mit dem Zorn ringt und seine Liebe schließlich den Sieg davon trägt. Denn Gott hat niemals Freude am Vernichten. So sagt es die Bibel häufig, zum Beispiel in Klagelieder 2. Hat Gott betrübt, erbarmt er sich auch wieder nach seiner großen Huld, denn nicht freudigen Herzens plagt und betrübt er die Menschen. Und selbst Jona, der zufrieden war, dass er Gottes Strafgericht angedroht hatte und der keinen Sinn für Erbarmen hatte, selbst er wird später im 4. Kapitel sagen, ich wusste doch, dass du ein Gott bist, der sich von Gnade bewegen lässt. Liebe Schwestern und Brüder, Entscheidungen wieder zurücknehmen. Wir sehen darin oft ein Zeichen von Schwäche. als ob es sich jemand nicht genug, genau genug überlegt hat oder als ob er sich nicht durchsetzen kann oder will. Bei Gott ist die Fähigkeit, Strafe zu bereuen, ein Zeichen von Stärke. Er zeigt, wie stark seine Liebe ist. Gott ist so souverän, dass er weder sich noch anderen seine Willensstärke beweisen muss. Gott kann sich umentscheiden. Damit geht er freilich ein Risiko ein. Man könnte das ausnutzen. Die Nineviten tun das nicht. Diese Bewohner, sie haben eine Ahnung von Gottes Herz. Und wir Bibelleser wissen, wie sehr diese Ahnung zutrifft. Aber wir dürfen niemals ein händelbares Dogma daraus machen. Die Nineviten sagen vielleicht, auch so ein scheinbar wankelmütiges Wort, das überhaupt nicht zu Gott zu passen scheint. Denn vielleicht heißt nicht sicher. Nur vielleicht nimmt Gott seine Strafe zurück. Und ihr Lieben, dieses vielleicht bewahrt den Respekt vor Gott. Es schützt uns davor, an ein weinerliches Gottchen zu glauben. Gott ist nämlich durchaus zur Härte fähig. Doch vielleicht kehrt er um, wenn wir umkehren. Auch das bringt er jedenfalls fertig. Und so öffnet dieses vielleicht einen Spalt für ganz, ganz große Hoffnung, dass Gott eben noch mehr Barmherzigkeit in Reserve hat, als es zunächst scheinen mag. Er ist der Gott der Hoffnung, wie es Paulus den Christen in Rom schreibt. In diesem Kapitel ist von der Umkehr aller handelnden Personen die Rede, aller beteiligten Parteien. Das ganze Kapitel spricht eigentlich nur von Umkehr. Zuerst die Umkehr Jonas, die durch Gottes Zugehen auf Jona und die Wiederholung des Auftrags ermöglicht wird. Dadurch wird die Möglichkeit einer Umkehr für Ninive eröffnet. Dann die Umkehr Ninives, die so grundlegend ist, dass sie wieder neues Leben ermöglicht. Und schließlich die Umkehr Gottes. Warum kehrt Gott um? Weil Gottes Sorge eben nicht der Frage gilt, ob er sich selbst treu bleibt. Seine Sorge ist getragen von seiner freien Entscheidung, dem Menschen treu zu bleiben. Und damit immer wieder neu den Raum zu einer Umkehr zu ermöglichen. Das heißt, Gottes Bereitschaft, von sich selbst abzusehen, ist immer wieder die Voraussetzung aller menschlichen Möglichkeiten umzukehren. Und Umkehr ist im biblischen Sprachgebrauch Buße tun. Das heißt nichts anderes als Sinnesänderung, falsche Wege verlassen und eine neue Richtung einschlagen. Und damit spricht Gott Hoffnung hinein, auch in die Sackgassen, in denen wir oft genug sitzen. Nicht selten ist ein Weg blockiert, weil wir uns irgendwann einmal falsch entschieden haben, eine falsche Richtung eingeschlagen haben, zu viel Angst gehabt, zu wenig Vertrauen und deshalb geht es jetzt nicht weiter. Oder wir haben uns vielleicht selbst zu viel zugetraut und stecken dann in der Sackgasse. Gott hat uns nicht unbedingt aktiv bestraft. Aber wir müssen eben jetzt auslöffeln, was wir uns eingebrockt haben. Müssen wir? Vielleicht öffnet sich ja ein Spalt, ein Ausweg in der Sackgasse. Manchmal schenkt uns Gott, was wir eben nicht verdient haben. Er ist und bleibt immer der Gott der Hoffnung. Nicht jede Last auf unserem Leben ist freilich selbst verschuldet. Ob Gott damit etwas bezwecken will? Vieles trifft uns ja ganz brutal von außen. Und Gott lässt es zu. Will er uns testen? Will er sich eine Weile ins Rätselhafte zurückziehen? Keiner weiß es. Wir werden diese Fragen nie lösen, nie eine Antwort darauf finden. Was auch immer es sein mag, noch ist eben niemals ausgemacht, wie lange die Last bleiben wird. Aber eines wissen wir, und an eines dürfen wir glauben, das heißt darauf vertrauen, es ist zugänglich, Gott ist immer zugänglich für unser Bitten. Er lässt sich berühren, selbst wenn nicht eintreffen sollte, was wir erhoffen, bleibt Gott immer noch der Gott der Hoffnung. Zwei falsche Bilder können wir uns von Gott machen. Zweierlei Götzen schnitzen wir uns ja häufig genug zurecht. Einerseits den Gott, der von A bis Z alles geplant und festgelegt hat. Gott hat einen Plan für dein Leben. Wie oft habe ich diese Aussage von Christen und unter Christen schon gehört im Laufe meines Lebens? Gott hat einen Plan für dein Leben. Ein unendlich oft gesprochener Satz. Ich habe mir alle erdenkliche Mühe gegeben. Ich habe ihn leider in meiner Bibel nicht gefunden. Wenn ihn jemand finden sollte, diesen Satz, dann möge er mir Bescheid geben. Vielleicht habe ich ihn ja doch überlesen. Nein, das ist keine biblische Aussage. Gott hat einen Plan für dein Leben. In der Weise, dass er alles durchgestylt und durchdirigiert hätte. Gott meißelt seine Pläne nicht in Granit. Er betoniert nicht den Weg von der Wiege bis zur Bahre. Der gefühllose, unbewegliche Weltenlenker ist ein Götze, ihr Lieben. Der Gott der Bibel ist anders. Er kann sogar bereuen. Er lässt Spielraum für ein Vielleicht. Das ist der Gott der Hoffnung. Einer, der die Macht hat, auf krummen Linien gerade zu schreiben. Aber natürlich muss Gott nicht immer einlenken. Gott ist frei und bleibt frei. Er lässt ja auch mir meine Freiheit, zu entscheiden, wie ich möchte, zu gehen, wohin ich will. Der Satz, der uns viele Jahre aus dem Fernsehen in den Schlaf wiegen wollte, alles wird gut, ist billigste Fernsehphilosophie. Nein, es wird nicht immer alles gut. Vergeben ist nicht einfach Gottes Metier, weil er Strafe nicht übers Herz bringen würde. Der weiche Gott, für den am Ende doch alles nicht so schlimm ist, auch er ist letztlich ein Götze. Der Gott der Bibel ist auch hier anders. Er kann uns sehr wohl preisgeben an unsere eigenen Entscheidungen. Er kann uns sehr wohl verlaufen lassen in unserer eigenen, falschen, selbst gewählten Wege. Das kann er sehr wohl. Aber eines wissen wir, er hat keine Freude daran. Er heult wie ein Schlosshund, wenn wir nicht hören und ins Unglück rennen. Freude hat er immer nur, wenn er auf unsere Umkehr reagieren kann mit seiner Umkehr. Das ist der Gott der Hoffnung. Und glaubt mir, ohne diesen Gott der Hoffnung, ohne dieses Vielleicht, möchte ich nicht mehr leben. Amen.